Deutschlandradio Kultur. New Work. Wie wir in Zukunft arbeiten werden.
Herzlich willkommen zum Podcast von Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Inga Höldmann. Wir erleben gerade einen gewaltigen Wandel in der Arbeitswelt, angetrieben durch die Digitalisierung. Zwei große Fragen flankieren diesen Wandel. Wie werden wir in Zukunft arbeiten und wie wollen wir in Zukunft arbeiten? In jeder Folge greife ich einen Aspekt aus dem Themenfeld der neuen Arbeit heraus und erforsche ihn zusammen mit meinen Gesprächspartnern. Heute geht es um eine ziemlich spannende Form, wie man seine Arbeit gestalten kann, das digitale Nomadentum. Digitale Nomaden sind Menschen, die das Homeoffice noch 2-3 Schritte weitergedacht haben. Wenn ich schon nicht ins Büro fahren muss, um zu arbeiten, warum mache ich mich eigentlich nicht noch unabhängiger? Anstatt in den heimischen 4 Wänden zu arbeiten, arbeiten sie lieber in Thailand oder auf Bali, komplett unabhängig von Zeit und Raum, einfach nur digital mit ihrem Laptop. Daher kommt auch der Name, sie leben wie Nomaden und das Einzige, das sie brauchen, ist ihr Computer. Das digitale Nomadentum ist viel mehr als nur eine Art zu arbeiten, es ist eine Lebenshaltung, ein ganzer Lifestyle. Mit mir im Studio sind nun Tobias Schwarz, Timo Eckert und Sascha Boampong. Tobias Schwarz lebte selbst 3 Jahre digital nomadisch. Heute ist der Coworking Manager im St. Oberholz. Schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Timo Eckert und Sascha Boampong sind die Macher des DNP, des Digitale Nomaden Podcasts. Sie haben ihn vor noch nicht einmal einem Jahr gelauncht, haben mittlerweile 90 Episoden aufgenommen und kratzen an der 500.000 Aufrufe. In ihrem Podcast stellen sie jede Woche ortsunabhängige Unternehmer vor und berichten von ihrem eigenen Weg ins digitale Nomadentum. Ich freue mich, dass ihr hier seid.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Tobias, du hast 3 Jahre aus dem Rucksack gelebt. Wo bist du denn überall unterwegs gewesen und wie sah dein Leben aus? Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen erzählen.
Ich war eigentlich hauptsächlich in Europa unterwegs. Ich war nicht in Thailand oder Bali. Und der Rucksack ist sicher ein wichtiges Bild, wie man sich einen digitalen Nomaden vorstellt. Und ich habe auch teilweise monatelang aus dem Rucksack gelebt, würde aber sagen, dass ich die meiste Zeit schon einen festen Wohnsitz hatte, wie jeder digitale Nomade. Also man ist teilweise auch ein paar Monate mal in einer Stadt oder ein paar Wochen. Teile der Reise, ich bin beispielsweise mal 2 Monate am Stück gereist, um jeden Tag ein anderes Coworking Space zwischen Barcelona und Stockholm zu besuchen. Das war dann klassisch aus dem Rucksack mit Laptop auf den Schoß in Flughafenlobbys, in Cafés oder halt in Coworking Spaces. Ja. Und dann gibt's aber auch Phasen, wo man vielleicht 2 Wochen in München ist oder man ist auch mal 3 Monate am Stück in Berlin, arbeitet von hier. Ich war quasi, auch wenn ich fest in Berlin wohnte, dauerhaft ortsunabhängiger Arbeiter, denn meine Redaktion, mein Arbeitsplatz war eigentlich immer in Hamburg. Und das war gefühlt die einzige Stadt, wo ich nie länger als 3 Tage war.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wie funktioniert das? Wenn man so lange unterwegs ist, dann sind irgendwie Freunde nicht da, Familie ist nicht da, man hat ja wahrscheinlich auch gar keinen festen Briefkasten. Wie organisiert man sowas?
Also schriftliche Post bekomme ich auch nur noch äußerst selten. Es ist sehr offiziell, dann fragt man halt Nachbarn, ob sie mal den Briefkasten leeren. Vielleicht einem das einscannen und zuschicken. Das mit den Freunden kann ein Problem sein, allerdings, und das trifft vielleicht für viele Leute in dieser Generation 20er, 30er Jahre zu, die jetzt so alt sind. Man hat auch überall Freunde, die halt nach dem Studium irgendwo hingegangen sind. Das heißt, ich habe dann Freunde besucht, die vielleicht noch an irgendwelchen Universitäten waren oder jetzt woanders arbeiteten. Ich hatte den sehr tollen Vorteil, ich kann mir auch schwer vorstellen, wie ich es ohne geschafft hätte, dass meine Freundin, die auch Freelancerin ist, quasi mitreisen konnte. Das heißt, ich war nicht alleine, sondern wir waren als Paar zumindest unterwegs. Und das hat mir dann immer auch genügend Rückzugsraum ins Private gegeben, egal wo wir waren.
Und warum bist du dann am Ende des Tages wieder, ich nenne es mal, sesshaft geworden?
Ich habe quasi bei Netzpiloten als Journalist gearbeitet, habe die Redaktion ortsunabhängig
geleitet. Das ist ein Online-Magazin.
Genau, netzpiloten.de. Fand, das war eine super Aufgabe. Ich habe das über 3 Jahre gemacht und nach dieser Coworking-Reise im Sommer 2015 war ich fasziniert von der Coworking-Welt und habe dann für mich quasi den Entschluss gefasst, das ist das, was ich jetzt machen möchte. Es hat mich einfach zu sehr fasziniert, wie Menschen in diesen Räumen arbeiten, welche Wirkung das auf Menschen überhaupt hat, dass es Orte wie Coworking-Spaces gibt. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt in einem Coworking Space arbeiten, hatte das wahnsinnige Glück, im St. Oberholz gleich anzufangen, was sicher auch eins der bekanntesten Coworking Spaces war. Muss aber dazu sagen, ich reise seitdem gefühlt fast öfters. Also ich habe jeden Monat eine Reise eigentlich. War letztes Jahr in Sibirien auf einer Coworking-Konferenz und genauso bis San Francisco. Und auch dieses Jahr ist mein Reiseprogramm schon recht straff. Ganz einfach, weil dieses Thema gerade auch international so gefragt ist, dass man auch damit um die Welt kommt, ja.
Davon fasziniert sind auch Timo und Sascha. Ihr habt zusammen diesen Podcast gelauncht, den Digitale Nomaden Podcast. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Wir haben uns 2015 auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt, ja, und haben gemerkt, dass wir irgendwie uns für das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessieren, aber auch, wie kann man sein Leben irgendwie frei und selbstbestimmt gestalten. Und da kam halt dieser Lifestyle, dafür haben wir uns interessiert und haben erst einen YouTube-Channel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gestartet, der ist aber nicht so durch die Decke gegangen. Haben dann nochmal das Medium gewechselt und mit dem Mediumwechsel und dem digitalen normalen Podcast ging es dann richtig los.
Sascha, was glaubst du denn, woran es liegt, dass ihr mit dem Podcast dann erfolgreicher wart als mit einem YouTube-Channel?
Ich glaube, das Hauptproblem bei YouTube war einfach, dass man sich viel um Equipment kümmern musste, sich viel um Beleuchtung kümmern musste. Und das war alles immer sehr anstrengend. Um so ein YouTube-Video zu produzieren, waren doch viele Schritte notwendig. Und letztendlich ist es ja auch so, dass Menschen, die YouTube konsumieren, gar nicht so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne haben. Denn es gibt dort viele Videos und meistens springen die Leute nach wenigen Minuten ab und schauen sich das nächste Video an. Und beim Podcasting ist natürlich einfach der Vorteil, dass Podcasting beziehungsweise der Podcast an sich kann von überall aus konsumiert werden. Beim Sport, beim Abwaschen, beim Putzen, und da haben die Leute einfach dann auch auf einmal viel mehr Zeit, am zuzuhören, und dann hatten wir auch die Möglichkeit, andere Inhalte zu transportieren, die durchaus ein bisschen länger gedauert hatten als unsere Videos vorher, und das hat uns dann erfolgreich gemacht und weil wir eine Lücke geschlossen haben, und zwar waren wir einer der ersten Podcasts, die sich zwar mit dem Thema digitales Nomadentum beschäftigt haben, aber auch vor allem mit dem Einstieg in das Thema und noch gar nicht so damit, dass wir schon selber digital Nomaden sind, sondern wir auch unsere Reise mit dem Podcast selbst begleiten, und ich glaube, das hat uns recht erfolgreich gemacht.
Was begeistert dich denn an diesem Lifestyle so?
Mich persönlich begeistert vor allem die Freiheit, die man dann hat. Also es geht gar nicht darum, dass ich schnell und viel reisen möchte, sondern es geht darum, dass ich nicht mehr an einen festen Ort gebunden bin, dass ich mir aussuchen kann, was ich genau mache, mit wem ich das Ganze mache und dabei einfach diese örtliche und zeitliche Freiheit habe, die mir ein Job im Angestelltenverhältnis einfach so kaum bietet oder bisher kaum geboten hat.
Ist das so, Tobias? Oder ist das eine etwas romantisierte Vorstellung?
Ich finde ganz interessant, wo ihr euch kennengelernt habt, weil das ist quasi das, was auch meine Lektion eigentlich war, wie viel angenehmer es ist, so zu arbeiten. Bei mir war der Entschluss gar nicht aus einem privaten Grund, mehr aus einem beruflichen. Ich habe gemerkt, dass die kleine Redaktion, die ich führte, viel zu abhängig von mir als Person war. Weshalb ich sie versucht habe umzustellen, mich überflüssig zu machen, dadurch eigentlich Freiräume für andere Projekte zu haben. Und das Projekt war dann das Reisen eigentlich, von unterwegs zu arbeiten. Das heißt, ich bin mit einer anderen Perspektive rangekommen, bin aber, glaube ich, da rausgekommen, wo ihr dann angefangen habt, dass es mir als Persönlichkeit sehr gut getan hat. Und das beobachte ich auch bei anderen. Nicht alles ist super. Und was man jetzt auch nicht vergessen darf, wir denken sehr vom Beruflichen. Ich kenne euch jetzt nicht privat, aber ich vermute, ihr habt auch keine Kinder im schulpflichtigen Alter, so wie ich. Das sind ungeahnte Freiheiten. Wir können wirklich gar nicht überall hingehen, das kann erstmal aber nicht jeder. Also ich glaube, die Arbeitswelt an sich wird nicht so sehr von uns umgewälzt, vielleicht von den Arbeitsmethoden, die wir entwickeln, die man anwenden kann. Aber wer das machen kann, ist schon eine gewisse Luxussituation.
Aber ist es was, was es in Zukunft mehr geben wird, weil sich die Arbeitswelt verändert? Oder ist es was, was immer so eine kleine Zielgruppe haben wird oder eine kleine Gruppe an Leuten, die das überhaupt realisieren können?
Global gesehen wächst es, wenn man die Freelancer-Zahlen ansieht, Leute, die also keine festen Arbeitsverhältnisse haben. Eine sehr viel zitierte Studie geht davon aus, dass im Jahr 2020 bereits 40% der Arbeitnehmer in den USA Freelancer sind. Die Leute wissen dann vielleicht nicht sofort, dass sie auch ortsunabhängig von Bali oder vom Prenzlauer Berg aus arbeiten können. Aber das wächst und das werden immer ein paar Leute machen. Hier in Deutschland bin ich mir etwas unsicher. Also wir machen sehr kleine Schritte. Das hat sehr viel mit unseren traditionellen Sichtweisen von Arbeit zu tun. Viele Gesetze sind eigentlich darauf ausgelegt, dass wir in sozialversicherungspflichtigen Verhältnissen enden. Das ist auch okay, wer das möchte. Das ist sicher auch kein Lebensstil für jeden. Das sind persönliche Entscheidungen. Das heißt, hierzulande bin ich mir unsicher, ob wir nicht immer so eine kleine, sehr viel beachtete Elite bleiben. Global gesehen wird es definitiv zunehmen.
Wäre es schlimm, wenn Deutschland in dem Bereich so ein bisschen den Anschluss verliert, sage ich mal? Oder hätte das negative Auswirkungen in irgendeiner Form?
Da muss ich jetzt eine sehr schnelle These reinbringen. Ich glaube, so zu arbeiten und auch so zu leben, dadurch entwickelt man sehr viele Fähigkeiten, die sicher global gesehen in der Wirtschaft viel gefragter sind. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir gewisse Nachteile haben, indem wir nicht mehr genau für diese globale Teamarbeit, dieses vernetzte Miteinander, die fähigsten Mitarbeiter hierzulande in Deutschland haben werden. Das kann ich mir vorstellen.
Timo, ihr begleitet euren Weg in das digitale Nomadentum mit eurem Podcast auch. Ist digitales Nomadentum für dich eine Art zu arbeiten oder ist es eher eine Art zu leben?
Da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Digitales Nomadentum ist für mich so ein Trendbegriff, der gerade hochkommt. Und es gibt noch einen anderen Begriff, das ortsunabhängige Arbeiten. Das heißt, man kann quasi von überall aus arbeiten. Und das kann man auch, wenn man zum Beispiel Mama ist und irgendwie, man kann seine Zeit und seinen Ort selbst bestimmen. Und wenn das Kind zum Beispiel gerade in der Schule ist, dann kann man halt sagen, jetzt arbeite ich. Und wenn es zu Hause ist, dann gehe ich halt mit meinem Kind spielen auf den Spielplatz. Ich glaube, dass dieses digitale Nomadentum schon ein Lifestyle ist und auch so eine Art Trend, so eine Art neue Hippie-Bewegung. Und das ortsunabhängige Arbeiten ist das, was, glaube ich, langfristig das sein wird, was sich durchsetzen wird, weil die Arbeitswelt sich krass verändert.
Also sind die Nomaden quasi sowas wie so eine Elite, die aber den Weg bereitet?
Ja, das ist vielleicht so die Speerspitze, die den Weg bereitet. Und ich glaube, langfristig wird nicht jeder digitaler Nomade werden. Aber ich glaube, sehr viele werden ortsunabhängig arbeiten in der Zukunft.
Vielleicht könnt ihr nochmal einschätzen, wie gehen denn die digitalen Nomaden miteinander um? Also was ist das für eine Szene? Was herrscht da für eine Atmosphäre? Geht man da eher mit Konkurrenzgedanken miteinander um oder ist es eher so ein Teilen und Miteinander arbeiten?
Ich glaube, dass gerade weil die Szene noch so neu ist, der Zusammenhalt sehr stark ist aktuell. Das heißt, Leute, die ortsunabhängig arbeiten, suchen natürlich nach Menschen, die ähnliche Sorgen und Nöte haben und die einen vielleicht auch inspirieren können. Und deswegen schließt sich gerade so eine Bewegung zusammen, vielleicht ähnlich wie bei der veganen Ernährung zum Beispiel auch. Ja, da ist es ja auch so, dass man das Gefühl hat, jeder wäre jetzt irgendwie vegan. Es liegt aber auch daran, dass diese Leute sich alle jetzt zusammenschließen und natürlich Gleichgesinnte suchen. Und das ist im Bereich ortsunabhängiges Arbeiten ähnlich. Und deswegen ist der Zusammenhalt sehr groß. Es gibt da keine richtige Ellenbogenmentalität, sondern man hat eher das Gefühl, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo man versucht, gemeinsam Großes zu erschaffen. Das mag irgendwann anders sein, aber jetzt gerade am Anfang und weil die Szene in Deutschland auch relativ klein und übersichtlich ist, kann man schon eher von einem ja recht familiären Umfeld sprechen.
Welche Jobs eignen sich denn, um auf diese Art und Weise zu arbeiten?
Also klassisch gesehen eignen sich natürlich die digitalen Berufe. Ja, also wenn man einen digitalen Background hat, wenn man jetzt Webentwickler ist, Grafiker, Designer als Freelancer, das sind Berufe, die man ortsunabhängig ausführen kann. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel physische Produkte zu verkaufen über große Versandhändler wie Amazon. Das heißt, es ist nicht zwingend erforderlich, dass man aus dem digitalen Bereich kommt. Letztendlich muss man immer schauen, kann man das, was ich gerade mache, ortsunabhängig machen? Und letztendlich lassen sich ja auch Firmen ortsunabhängig führen. Eigentlich ist fast jedes Unternehmen ortsunabhängig führbar, denn wenn ich von unterwegs aus mit meinen Mitarbeitern kommunizieren kann und vielleicht jemand anders mein Unternehmen zum Beispiel führt, ein Manager, und ich bin nur als Unternehmer tätig, dann muss ich nicht zwangsläufig vor Ort sein. Das heißt, also ich glaube, es gab schon immer digitale Nomaden, es gibt auch analoge Nomaden. Von daher geht es halt einfach nur darum, die Art miteinander zu kommunizieren, zu verändern. Das heißt, ich muss nicht zwangsläufig vor Ort sein, sondern kann das Ganze ja auch übers Internet steuern, und deswegen sind mehr Jobs remote ausführbar, als, glaube ich, viele Menschen denken.
Tobias hat gerade unhörbar genickt. Dieser Übergang zwischen digital nomadisch arbeiten und ortsunabhängig arbeiten, gibt es in deiner Meinung nach bestimmte Denkweisen, die man auch in ein Unternehmen hinein adaptieren kann, ohne dass man gleich alle seine Mitarbeiter ins Homeoffice schickt?
Also erste Maxime sollte sein, dass Leistung honoriert wird und nicht Anwesenheit. Wenn man das verinnerlicht hat, glaube ich, ändern sich Prozesse schon fast automatisch. Das Homeoffice kann für einige Leute das Richtige sein, für andere überhaupt nicht. Ich habe das früher sehr gern gemacht. Ich habe am vergangenen Sonntag gemerkt, ich kann es überhaupt nicht mehr. Ich musste in ein Café gehen, um meinen Artikel zu Ende zu schreiben, weil es nicht möglich war zu Hause. Da war irgendwas im Kopf. Das heißt, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ich würde Zugang zu Räumen geben und Freiheit anbieten. Es kann das klassische Büro sein, es kann das Homeoffice sein, es kann das Coworking Space sein oder das Café mit guten WLAN halt in Bali am Strand. Das heißt, Mitarbeiter müssen sich selber finden. Trotzdem, das physische Treffen ist unglaublich wichtig, auch für Teams, allein für die Kommunikation. Das heißt, man sollte vielleicht auch verpflichtend zwei Drew-Fix ansetzen für seine Teams, dass die sich treffen. Vielleicht übernimmt man die Reisekosten durch das, was man an Büromiete vielleicht einspart. Das kommt immer aufs Unternehmen an, natürlich auch, und auf die Mittel, die zur Verfügung stehen. Ich habe vor 4 Jahren den ehemaligen netzpolitischen Berater von Hillary Clinton, Ben Scott, hier in Berlin interviewt. Damals hat Yahoo seine Leute alle aus dem Homeoffice zurückgeholt. Und er hat das sehr schön begründet. Innovation entsteht dann, wenn man zusammen frühstücken kann. Und was dahinter steckt, ist einfach, dass man die Möglichkeit hat, sich in ein Auto zu setzen oder in eine U-Bahn und zum Frühstück zu treffen. Dass man so nah beieinander wohnt. Ja. Und das muss man nicht jede Woche machen, aber regelmäßig sollten physische Treffen stattfinden.
Bedeutet aber auch für deine Arbeit bei den Netzpiloten zum Beispiel, dass du mit einplanen musst, regelmäßig zurück in die Redaktion zu kehren.
Genau, das habe ich versucht, einmal im Monat mindestens einen Tag in Hamburg zu sein. Das hat auch ganz tolle Effekte, wenn es neue Mitarbeiter gab oder Praktikantinnen. Und ich habe mit denen geslackt, erst hatten wir auch andere Tools, aber ich habe mit denen nur gechattet. Ich konnte so viele Smileys benutzen, wie die wollen. Sie waren erstmal eingeschüchtert, sei es durch die Position, da schreibt mich mein Chef an, bis zu, vielleicht hatte ich nicht den sensibelsten Ton in einer hektischen Minute und habe nur eine Aufgabe beschrieben. Und wenn sie mich persönlich getroffen haben, wenn sie meine Art gemerkt haben, wie ich rede, danach war alles okay. Danach konnten sie auch, wie ich schreibe im Chat, das einordnen und umgehen. Das heißt, diese Treffen waren schon sehr wichtig. Und das führte dazu, da hatte ich vorhin nie drüber nachgedacht, aber in Mitarbeiterbewertung haben meine Kollegen dann über mich gesagt, sie haben das Gefühl, ich stehe hinter ihnen. Also so gut, und jetzt riecht es ein bisschen nach Eigenlob, aber so gut mit Teams zu kommunizieren, muss man auch lernen. Und das wird auch nicht jeder können. Dafür braucht man auch bestimmte Leute.
Timo und Sascha, ich würde gerne mit euch noch einen Ausblick wagen sozusagen. Ihr strebt beide an, unabhängiger zu arbeiten, vielleicht sogar digital nomadisch. Glaubt ihr, dass das eine Sache ist, die ihr dann erstmal open-end macht? Oder ist für euch klar, das ist eine bestimmte Phase in eurem Leben, das macht ihr 2-3 Jahre und dann werden die Karten neu gegeben?
Also bei mir ist es definitiv so, dass ich jetzt die nächsten Jahre viel noch rumkommen will, aber ich glaube nicht, dass ich mein ganzes Leben nomadisch unterwegs sein werde. Man merkt auch so jetzt bei der ersten Generation digitalen Nomaden, die so in den letzten Jahren wie aus dem Boden geschossen kamen, dass die jetzt irgendwie langsam sich alle setteln und wieder an bestimmte Orte niederlassen. Es gibt wenige, die wirklich komplett nur noch reisen, sondern eher dann so multilokales Leben, dass man irgendwie 2-3 Homebases hat, wo man immer wieder hin zurückkehrt. Vielleicht eine in Deutschland, vielleicht eine im Ausland oder noch eine andere irgendwo anders im Ausland. Ich denke, so wird das dann auch eher bei mir ablaufen.
Ich sehe das ganz ähnlich und vor allem muss man ja auch überlegen, möchte ich doch nochmal Familie haben? Und natürlich ist das auch nomadisch möglich. Allerdings sehnt sich, glaube ich, dann doch jeder irgendwie noch so ein bisschen nach seinem sicheren Hafen. Und da ist es natürlich schwierig, wenn man nur die Welt bereist. Aber solange ich noch jung und ungebunden bin, möchte ich das Ganze natürlich auch versuchen. Und ich glaube, es ist auch eine tolle Erfahrung, die man auch später vielleicht sogar an seine Kinder weitergeben kann, um zu sagen, hey, ich habe es ausprobiert, ich war irgendwie Teil dieser Bewegung. Aber natürlich sehnt sich jeder schon nach einem festen sozialen Umfeld. Und das ist natürlich auch das, was viele digitale Nomaden dann bemerken. Es ist schwierig, wenn man schnell reist. Deswegen ist das multilokale Leben eine gute Alternative, weil warum soll ich nicht in Hamburg einen Freundeskreis haben, in Lissabon und auf Bali? Durch schnelles Reisen und nur immer auf Meetups, das sind natürlich keine tiefgründigen Freundschaften, die da entstehen können. Von daher glaube ich, dass viele digitale Nomaden das Nomadentum auch als eine Art Flucht benutzen manchmal und sagen, vielleicht flieht man auch manchmal vor sich selbst oder vor Problemen und dann merkt man auf der Reise erst, okay, das Reisen löst nicht die Probleme, denn ich nehme mich ja letztendlich überall selbst mit hin und deswegen glaube ich, ist es wichtig zu erkennen, dass das digitale Nomadentum kein Problemlöser sein kann, sondern eine schöne Möglichkeit ist, die Welt zu entdecken und auch eine andere Form von Arbeit, aber wir uns doch dann letztendlich nach einem festen sozialen Umfeld sehen.
Das waren Tobias Schwarz aus dem St. Oberholz, Timo Eckert und Sascha Boampong vom DNP, vom Digitalen Nomaden Podcast, mit denen ich über das Leben als digitaler Nomade gesprochen habe oder ortsunabhängiges Arbeiten bis hin zu multilokalem Leben, da ist viel möglich. Schön, dass ihr hier wart.